Gestern war ein weiterer Verhandlungstag im Prozess gegen Hussein K., der vor rund einem Jahr die Studentin Maria L. an der Dreisam vergewaltigt und ermordet haben soll. Pia und Michel waren für RDL bei dem Prozess als BeobachterInnen mit dabei und mit meiner Kollegin Pia bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen, Pia.
Guten Morgen.
Zunächst mal, was waren denn die Themen bei dem Verhandlungstag gestern? Ich glaube, es war der vierte Verhandlungstag, richtig?
Genau, also gestern waren zwei Zeugen geladen, beziehungsweise eigentlich vier zu den letzten beiden der Pflegefamilie. Dafür hat die Zeit dann nicht mehr gereicht. Und gesprochen haben jetzt ein Freund, Hamid H., mit dem der Angeklagte aus dem Iran über die Türkei nach Griechenland gereist ist und den er dann in Deutschland wieder getroffen hat. Und der zweite Zeuge war Darius S., mit dem er vier Tage in U-Haft gesessen hat, nachdem er dann festgenommen wurde.
Vielleicht dann zunächst mal zu Darius S. Gestern hat er also vor Gericht ausgesagt, aber schon viel früher waren angebliche Aussagen von ihm in der Öffentlichkeit gelandet. Wie kann es denn dazu gekommen sein?
Genau, also es gab zwei polizeiliche Vernehmungen, nachdem Darius S. mit dem Angeklagten in einer Zelle gesessen hat, diese vier Tage lang. Und die sind zu Beginn des Prozesses schon einmal kurz aufgetaucht und dann auch in der Presse gelandet. Und zwar wahrscheinlich, man weiß nicht genau, wie sie denn in der Presse gelandet sind vor dem Prozess, aber während des Prozesses wurde dann ja auch der Überblicksbeamte der Polizei befragt, der dann auf diese Aussagen verwiesen hat. Da ging es dann vor allen Dingen um diese sehr prägnanten Aussagen. Hussein K. habe die Maria vergewaltigt und getötet wie ein Tier, Zitat, und Frauen seien nur für Sex da. Das sind diese beiden sehr prägnanten Aussagen, die dann auch in der Presse sehr breit diskutiert wurden und die so ein bisschen dieses Narrativ vom gewalttätigen und impulsiven Sexualstraftäter mit der entsprechenden Vorgeschichte dargestellt haben, wenn man so will.
Jetzt hat Darius S. vor Gericht selbst nochmal dargestellt, wie er das Gespräch verstanden hat oder wie er das Gespräch geführt hat mit seinem Zellengenossen, eben dem Angeklagten. War das dann deckungsgleich mit den Informationen, die vorab so rauskamen?
Das eben nicht. Das war schon sehr interessant zu sehen. Diese Vernehmungsprotokolle, es waren wie gesagt zwei, die sind im Abstand von 3 Wochen geführt worden. Einmal direkt, nachdem der Angeklagte in ein anderes Gefängnis verlegt worden war. Ungefähr 3 Wochen später eben. Und da hat jetzt der Zeuge vor Gericht bei relativ vielen Stellen widersprochen. Da ging es zentral um diese Aussage, vergewaltigt und getötet wie ein Tier. Das habe er von dem Angeklagten so nicht gehört. Er habe ihm nur gesagt, er habe wohl etwas getan. Es sei ihm gesagt worden, er habe jemanden getötet. Ich kann mich daran aber nicht erinnern. Und ganz explizit diese Vergewaltigung und die Art der Vergewaltigung, wenn man so will, die habe er von dem Angeklagten so nicht zu hören bekommen. Es gab dann noch einige andere Dinge. Unter anderem war was diese Aussage so problematisch macht, unter anderem wurde die Schuld für diese fehlerhafte oder mangelhafte oder wie auch immer Aussage von den Zeugen dem Dolmetscher damals gegeben. Der habe die Sprache nicht richtig gesprochen und hätte außerdem einen Teil der Verhandlung, wenn auch nur einen kurzen Teil der Verhandlung, praktisch selbst geführt, ohne dass der Polizist, der anwesende Beamte, die Fragen gestellt habe, sondern der Dolmetscher habe die Fragen gestellt in mindestens einer dieser Vernehmungen. Und dem Zeugen sei für seine Mithilfe bei den Ermittlungen im Mordfall auch Erleichterung in seinem Asylverfahren versprochen worden, was natürlich diese ganze Aussage nochmal in neues Licht rückt.
Mhm. Zunächst wurde ein guter Freund des Angeklagten vernommen. Welche Bedeutung hat dessen Aussage für das Verfahren?
Ja, da ging es vor allen Dingen, hatte ich den Eindruck, um den Alkohol- und Drogenkonsum des Angeklagten, der ja massiv gewesen sein muss, zumindest nach Aussage dieses Freundes. Das hat wohl schon in Griechenland teilweise begonnen, war aber nicht so stark gewesen, einfach weil das Geld nicht da war und sei in Freiburg oder in Deutschland und dann in Freiburg immer stärker geworden. Und insbesondere seit dem Sommer 2016, so steht es in der polizeilichen Vernehmung, das hat er so auch in der Gerichtsverhandlung nochmal bestätigt, sei das wohl besonders stark gewesen mit Kiffen vor der Schule, nach der Schule, mit mindestens einer Flasche Wodka, bevor sie sich getroffen haben, so in dem Kontext ungefähr. Und die beiden waren wohl sehr eng befreundet, haben sich irgendwie durchschnittlich ein- bis zweimal die Woche wohl getroffen. Und der Freund war eben auch derjenige, der den Angeklagten gebeten hat oder überredet hat, wie auch immer, nach Freiburg zu kommen, dann aus Köln letztlich, weil die beiden eben auch von der Flucht gut kannten und eng befreundet waren. Und das halt eben rauskam oder was dabei eben zentral war, offensichtlich irgendwie massive
psychische Pia, könntest du das nochmal wiederholen? Das war gerade sehr schwer hörbar.
Ich versuche es nochmal mit offenem Fenster. Moment. Genau, also der Freund war wohl auch derjenige, der den Angeklagten dann dazu gebracht hat, nach Freiburg zu kommen, eben weil die beiden so eng befreundet waren von der Flucht. Und was dabei rauskam, war, diese Aussage war, dass er wohl massive psychische Probleme dann bekommen hat in Freiburg spätestens, vielleicht auch vorher, das kann man nicht sagen, dass alle Hilfe von Freunden, jetzt insbesondere von ihm, nichts genutzt habe, so wurde das ausgesagt, und dass der Alkohol- und Drogenkonsum ganz massiv angestiegen ist und der Angeklagte melancholisch geworden sei, mit der Situation unzufrieden und auch mit der Pflegefamilie, in der er sich eigentlich zu Beginn wohlgefühlt habe, dann nicht mehr zufrieden gewesen sei. Wobei jetzt nicht gesagt wurde, es liegt an der Pflegefamilie, sondern an der Situation im Allgemeinen.
Gab es da schon irgendwelche Hinweise drauf, dass vielleicht weiter untersucht wird, wo da die Verantwortung liegt bei so einem jungen Mann, der aus einem Konfliktgebiet kommt, vielleicht festzustellen, ob er psychische Probleme hat, ob er ein Alkoholproblem hat, ob er ein erhöhtes Gewaltpotenzial hat?
Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch auf die Aussage der Pflegefamilie warten muss, die dann in den nächsten beiden Verhandlungstagen, also die Mutter und die Pflegemutter und der Pflegevater, die dann in den nächsten Verhandlungstagen aussagen. Ich weiß nicht, ob es danach nochmal in die Richtung eine Aussage gibt. Bis jetzt kam da nichts. Also es wurde vom Rechtsanwalt des Angeklagten nochmal nachgefragt, ob denn diese psychischen Probleme, die der Freund festgestellt hat, ob man da professionelle Hilfe hätte in Anspruch nehmen müssen, das wurde auch so bejaht. Weitere Informationen gab es in die Richtung nicht, aber das wäre sicherlich ein wichtiges Thema, das man nochmal aufgreifen müsste. Und vielleicht passiert das dann im Kontext der Aussage der Pflegefamilie.
Soweit zu der Verhandlung selbst. Pia, du hattest im Gerichtssaal auch die Möglichkeit, was ihr als ProzessbeobachterInnen eigentlich immer macht, auch ein bisschen auf die anderen Medienvertreterinnen und Vertreter zu schauen. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, es war jetzt mein erster Besuch. Normalerweise geht der Kollege Michel hin. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen erstaunt darüber, wie wenig dann die Medienvertreter und so Medienvertreterinnen doch ihre Emotionen irgendwie so ein bisschen zurückhalten können. Also so ein einigermaßen nüchterne Beobachtung des Prozessverfahrens scheint da nicht so angebracht zu sein, zumindest bei einigen, natürlich nicht bei allen.
Wie und äußert sich das? Auch, in Ausrufen?
Durch Grinsen, Lachen, irgendwie so ein bisschen aufwürsten, durch so Kommentare untereinander. Natürlich sind einige Sachen davon irgendwie, das hört sich in so einem Verfahren blöd an, aber einige konkrete kleine Aussagen sind teilweise amüsant und natürlich grimmen sich da auch, aber ich mache das dann hoffentlich nicht hörbar und allzu sichtbar. Und der Kollege von der Welt beispielsweise schreibt da halt auch so ein bisschen der Staatsanwaltschaft, hat man den Eindruck, ihr Narrativ vom aggressiven Sexualstraftäter fort. Da konnte ich so kurz ein bisschen in den Artikel reinschauen, habe den heute Morgen auch extra nochmal gelesen. Da steht dann, gleich die Bombe platzt am Nachmittag, die Aussage des Zeugen, des Zellengenossen, die sei jetzt auf einmal fast widerrufen, der könne sich an nichts erinnern und das stimmt so halt einfach nicht. Das sind einfach Da wurden Begründungen geliefert, ob man die jetzt glaubt oder nicht, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Ansichtssache, aber diese Idee des Sexualstraftäters, des Aggressiven und mit einer langen Vorgeschichte, die Vergewaltigung im Iran, die auch von diesem Zellengenossen ja nur bekannt ist, die wird da halt so sehr perpetuiert und ich hatte den Eindruck, das wird auch alles so sehr skandalisiert und da können sich auch die Medienvertreter nicht so ganz zurückhalten.
Ja, und du warst eigentlich live dabei, wie dieses Schlagwort, die Bombe platzt am Nachmittag, entstanden ist.
Ja, genau, das ist um kurz nach 12 entstanden. Also eigentlich ganz interessant, dass das dann schon als Nachmittag bezeichnet wird, wenn die ganze Verhandlung, die ja bis um 3 ging, noch nicht mal rum ist.